Achtung, Falle. Wir machen ja weiter in der Bergpredigt und unter anderem, also bis jetzt hatten wir ja hauptsächlich diese Sachen, ihr habt gehört und ich aber sage euch. Also erst die Seligpreisung und dann dieses, wo Jesus gegen das, was die Menschen meinen zu kennen oder auch tatsächlich kennen, etwas dagegen setzt. Wobei ich denke, er setzt eigentlich nichts dagegen, sondern er legt es nur so aus, wie es von Gott ursprünglich mal gemeint war. Ja, also im Laufe der Zeit bilden sich ja auch Traditionen, die nicht immer mit dem übereinstimmen, was Gott ursprünglich gemeint hat. Und jetzt kommen wir zu einer, ja, zu einer Falle. Das wird auch mehrere Predigten dauern. Der erste Vers ist sozusagen die Überschrift und dann kommen da verschiedene Beispiele. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also das mit der linken und rechten Hand, das haben manche Leute falsch verstanden. Das wird in Behörden praktiziert, das wird in manchen Firmen praktiziert, in manchen Familien. Es geht aber hier ums Almosen geben, da soll es praktiziert werden. Bei allem anderen ist schon ganz gut, wenn die Linke weiß, was die Rechte tut. Ja, wie gesagt, Vers 1 ist sozusagen die Überschrift über die nächsten Predigten. Also nicht nur für die heutige, sondern auch für die, die nachfolgen. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Und zwar, es geht um diesen Nachsatz, um von ihnen gesehen zu werden. Ja, denn am Anfang der Predigt sagt er ja, unsere guten Taten sollen leuchten vor den Menschen. Aber der Unterschied ist, also das ist nicht, dass Jesus sich während einer einzigen Predigt widerspricht, sondern hier geht es um das Ziel. Warum tue ich das? Wir sollen es nicht vor den Menschen tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Und es geht heute ums Geben, beim nächsten Mal ums Beten und beim übernächsten Mal ums Fasten. Alle drei gehören unter diese Überschrift. Alles gute Dinge. Ja? Also das einfach mal vorneweg, geben, beten, fasten, das sind alle drei wertvolle, gute Mittel, um seine Beziehung zu Jesus zu stärken, zu fördern, zu leben. Aber wenn ich es nicht tue, damit meine Beziehung zu Jesus stärker wird, sondern wenn ich es tue, eben um bei den Menschen Ansehen zu sammeln, dann ist es daneben. Deswegen sollen diese Dinge in der Regel nicht öffentlich stattfinden, sondern eben im Verborgenen. Nicht da, wo ich Applaus bekomme. Ich soll es auch nicht tun, um Applaus zu bekommen. Ja, also es gibt ja dann diese Galas, wo dann gesammelt wird, Geld gesammelt wird für einen guten Zweck und dann tauchen die Namen der größten Spender ganz groß auf. Oder im Leipziger Zoo, da hängt an jedem Gehege, wer speziell für dieses Gehege gespendet hat. Tue Gutes und rede davon, ist ja dann der Spruch in der Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen, die das ja oft sind. Und das soll bei uns genau nicht passieren. Sondern es geht nicht darum, Applaus zu bekommen. Sonst kein Lohn. Was Jesus hier anspricht, das taucht, das blitzt an wenigen Stellen im Neuen Testament auf und ist deswegen also kein Hauptthema der Verkündigung, weil die Basis, auf der wir uns da bewegen, ein bisschen dünn ist. Es gibt ganz offensichtlich, wenn Jesus wiederkommt, erstmal das Gericht, wo unterschieden wird, wer gehört zu Jesus, wer gehört nicht dazu, also sprich, wer bleibt bei ihm und ist damit im Himmel und wer bleibt nicht bei ihm und muss in die Gottesferne. Nennt die Bibel Hölle in der deutschen Übersetzung. Das ist die eine Unterscheidung. Aber dann gibt es ganz offensichtlich so eine Art Preisgericht. Wie gesagt, das taucht mal in 1. Korinther 3 auf, Das leuchtet hier mal auf, auch in verschiedenen anderen Gleichnissen, die Jesus erzählt. Wir wissen darüber herzlich wenig. Ich weiß, dass wir im Jugendkreis mal gesagt haben, damals, wir haben viel auch selber gemacht, und da hat dann auch jemand gefragt, ja, was zählt denn dafür und was zählt nicht? Und ich weiß nicht, ob ich den Satz geprägt habe oder jemand anderes, jedenfalls kam der Satz dann, naja, zumindest mal das, was du tust, um in diesem Preisgericht besser dazustehen, das kannst du gleich vergessen. Aber okay, ein paar Ansätze haben wir in diesen Predigtexten, jetzt, heute und dann die nächsten zweimal. Da wird ein bisschen was davon deutlich, allerdings eher im Negativen, ja, so nicht. Und ja, gucken wir uns das mal an. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen. Also heute wäre das dann in der Presse, im Internet und sonst wo. Damit sie von den Menschen geehrt werden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Also wahrlich, da steht eigentlich Amen. Das ist ja kein Griechisch, das kommt aus dem Hebräischen. Also dieser Text ist ja im Urtext Griechisch. Also Jesus hat wahrscheinlich Aramäisch gepredigt, aber die es dann aufgeschrieben haben, die haben es Griechisch gemacht, weil das einfach damals mehr Leute lesen konnten. Mit Griechisch kam er also von Spanien bis Persien, vom Nordafrika bis ja, hier so in unsere Gefilden fast. Zumindest mal bei den gebildeteren Leuten kam man da überall irgendwie durch. Man musste also nicht x Sprachen lernen. Und deswegen ist das Neue Testament auf Griechisch verfasst, weil das damals fast überall, zumindest von den gebildeten Leuten, verstanden wurde. Und also auch von den Händlern und Handwerker, die ein bisschen überregional gearbeitet haben, die mussten das alle verstehen, sonst konnten sie nichts werden. Und das ist also dann übersetzt worden, und dieses Wort Amen ist nicht mit übersetzt worden. Das hat man in der ursprünglichen Sprache gelassen. Und das heißt ja im Grunde so eine Bestätigung. So ist es, das ist sicher, das stimmt. Und wenn das jetzt am Anfang eines Satzes steht, dann wird es übersetzt mit wahrlich in den deutschen Übersetzungen oft. Wenn es am Ende steht, wird es oft nicht übersetzt. Dann bleibt es als Amen stehen. Aber es ist dasselbe Wort. Das ist sicher. Also die Menschen haben damals, und eben die frommen Menschen, ja, das waren ja die nicht frommen, die hatten sowieso was, die haben mit Beten, Fasten und Almosen geben nicht viel zu tun gehabt. Es geht hier um die Frommen, also um uns. Und die haben damals so einen riesen Tamtam gemacht um alles, was sie so getan haben, eben hier in diesem Fall ums Almosen geben. Ja, es hat mal jemand gesagt, ich war nicht dabei, aber im Tempel, da stellt sich ja Jesus mal neben diesen Opferstock, und der soll extra noch ein Metallrohr oben gehabt haben, dass wenn da einer eine Goldmünze reingeworfen hat, das noch so richtig gescheppert hat, dass es auch ja jeder mitkriegt. Und da hat sich ja Jesus mal daneben gestellt und hat mal demonstrativ zugeguckt. Und dann kommt da die Witwe, die da ein paar Pfennige reinwirft, und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als die anderen alle zusammen. Denn es war das Letzte, was sie hatte, sie hat alles gegeben. Also, großes Tamtam mit Pauken und Trompeten, und Jesus sagt ganz klar, das ist Heuchelei. Denn das, was sie tun, das tun sie nicht für die Armen und das tun sie nicht für Gott, sondern das tun sie für ihr eigenes Ego, damit sie ein bisschen größer dastehen. Kennen wir solche Taten auch? Vielleicht auch bei uns selber? Kennst du das von dir selber? Dass man etwas tut, um zumindest so nebenbei auch noch zusätzlich ein bisschen besser dazustehen. Und nicht, weil es nötig ist, weil jemand Hilfe braucht. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Egal, ob ich hier vorne predige, ob jemand Moderation macht, ob man Musik macht. Besonders natürlich bei den Aktionen, wo man gesehen wird. Ja, da ist das eine ganz große Gefahr, dass ich das eigentlich für mich mache und nicht für Jesus oder für die anderen. Und das nennt Jesus hier schlicht Heuchelei. Das ist die Falle dahinter. Ja? Wir tun es nicht für Gott, sondern für uns selbst. Und da ist die Frage nach den Motiven. Und das passiert in den Synagogen und Gassen. Das ist ja so ein, das passiert in den frommen Räumen und das passiert draußen. Das passiert in der eigenen Firma, hätte ich gesagt, hier in der eigenen Gemeinde, und das passiert nach draußen. Ich meine, in der Welt können wir heute mit vielen dieser Dinge, also wenn ich mich unten auf den Marktplatz stelle und da laut bete, dann wird mich da keiner anhimmeln, sondern die werden mich für bekloppt erklären. Da haben sich die Zeiten geändert. Damals war das anders. Also wenn das damals einer gemacht hat, hat man gesagt, oh, ist das ein frommer Mensch. Heute sagt man, wo sind die Leute mit der weißen Weste? Aber okay, ja, da muss man gucken, das muss man dann übersetzen. Wo sind die Entsprechungen heute? Beim Almosengeben funktioniert es heute immer noch. Ja? Da kann ich ja so sagen, ich habe so viel gespendet und für dies und für das und für jenes. Und damit kann man heute immer noch Punkte sammeln. Und da sagt Jesus wirklich, Amen. Ich sage euch eins, wer so lebt, der hat seinen Lohn gehabt. Der hat eigentlich ja, verloren. Sondern, wenn du Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Ja, also die meisten von uns sind auch Rechtshänder, das heißt, wenn wir was geben, geben wir es mit rechts. Und das soll so diskret sein, dass nicht mal die linke Hand mitkriegt, was die Rechte da gerade tut. Und das ist hier so ein Ding, weil wenn es keiner mitkriegt, dann kann mich auch keiner dafür auf den Sockel heben. Das ist geistlich immer gefährlich, wenn Menschen uns auf den Sockel heben wollen. Übrigens nicht nur geistlich, auch psychologisch. Ihr könnt euch eigentlich darauf verlassen, wer euch auf einen Sockel hebt, sei es am Arbeitsplatz, du bist der Größte, du bist der Halt der Firma. Wer dich auf den Sockel hebt, der stampft dich irgendwann genauso tief in den Boden, wie er dich vorher hochgehoben hat. Also werdet immer misstrauisch, wenn Menschen euch auf den Sockel heben wollen. Das ist jetzt nicht nur ein geistliches Prinzip, das ist ein psychologisches, ein menschliches Prinzip. Weil wer euch auf den Sockel hebt, der hat auch Wahnsinnserwartungen an euch und irgendwann werdet ihr die nicht mehr erfüllen und dann werdet ihr nicht nur vom Sockel runtergeholt, sondern gleich noch genauso tief in den Boden gerammt, wie er euch vorher hochgehoben hat. Achtet drauf. Aber geistlich ist es eine ganz, ganz große Gefahr. Ulrich Pazani hat mal gesagt, wenn wir als Verkündiger zulassen, dass Menschen uns auf einen Sockel heben, dann haben wir unsere Vollmacht verloren. Also bitte hebt niemanden auf einen Sockel und schon gar nicht irgendwelche tollen Verkündiger. Dankt Gott dafür, dass er diese Leute gebraucht. Das könnt ihr jederzeit machen. Aber hebt nicht die Menschen auf einen Sockel. Es ist gefährlich für euch. Und es ist gefährlich für den, der auf den Sockel gestellt wird. Hier steht nämlich das Almosengeben, tue es still und heimlich. Ohne Applaus. Darum geht es. Jetzt habe ich mal jemanden gehört, der hat gesagt, ich lasse mir keine Spendenbescheinigung geben, denn in dem Moment mache ich es ja wieder öffentlich, in einer gewissen Weise, weil der Mensch im Finanzamt, der das dann bearbeitet, ich meine, heute bearbeiten das gar keine Menschen mehr, nur noch Maschinen, also ihr könnt es wieder machen. Nein, ich denke, darum geht es hier gar nicht, sondern es geht ja um das Applaus bekommen. Es geht um das Motiv dahinter, ja? Es geht einfach dahinter, tut das, was ihr tut, zur Ehre Gottes und nicht, um selber Applaus zu bekommen. Und deswegen sehe ich vom Ziel her, in der Spendenbescheinigung, kein Problem. Wenn wir jetzt vorne eine Tafel anbringen würden, wo die jeweils fünf größten Spender aufgeführt werden, da hätte ich ein Problem damit. Versteht ihr den Unterschied? Denn dann geht es darum, Menschen zu ehren. Möglichst noch mit den entsprechenden Summen dahinter. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, Gott zu ehren. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand nochmal eine Zusammenstellung kriegt dessen, was er im letzten Jahr gespendet hat und die beim Finanzamt einreicht, sehe ich darin überhaupt kein Problem. Dann kann man ja von dem, was man zurückgibt, man könnte das komplett spenden, man könnte auch davon wieder einen Zehnten geben, wie dem auch sei. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir vergelten. Nicht die Menschen, nicht der Applaus, sondern Gott wird zu seiner Zeit und auf seine Weise vergelten. Auch da, also wir hatten das Thema Enttäuschungen eben, wer natürlich erwartet, dass er das 1:1 zurückkriegt oder sogar 1:10, also 10 Euro gespendet, 100 zurückgekriegt von Gott, der wird sicher auch enttäuscht werden. Ich habe das zwar erlebt, auch, dass Gott das so gemacht hat, aber als Student mal einen 50-D-Mark-Schein in die Kollekte geschmissen, das war ein Viertel meines Monats, Haushaltsgeldes, sozusagen, was ich für einen Monat zur Verfügung hatte, für alles, für Bücher, für Kleidung, für. Und ich habe gesagt, Herr, eigentlich verrückt, aber mach mal was. Am nächsten Tag kam ein Brief von meiner Patentante mit 50 D-Mark drin. Also nicht das Zehnfache, aber genau der gleiche Betrag, den ich da weggegeben habe, habe ich wieder gekriegt. Manchmal macht Gott das so, aber wir haben keine Garantie dafür. Ja, es kann auch ganz anders sein, aber Gott lässt sich das nicht. Ja, Gott gibt. Der Vater im Himmel, der, der in das Verborgene sieht. Ja, das, was Jesus ja, was wir auch gebetet haben, im Vater unser. Wir dürfen Gott als Vater ansprechen. Ich habe das mal eine Zeit lang nur gemacht. Und dann haben doch tatsächlich Leute, sind zu meiner Mutter gekommen, ob es mit mir geistlich denn so richtig stimmt, weil ich nicht Jesus anbete, sondern immer nur den Vater. Hat meine Mutter zurückgefragt, wie fängt nochmal das Gebet an, das Jesus uns gelehrt hat? Diskussion Ende. Also über theologische Fragen mit meiner Mutter zu diskutieren, konnte gefährlich sein. Obwohl sie nie eine Ausbildung gemacht hat, aber doch, sie hat eine gemacht bei ihrem Vater. Gott sieht alles im Guten hier, ja? Also nicht, wir sind heute Abend nicht da, aber du weißt, der liebe Gott sieht alles. Antwort, der verrät mich aber nicht. Sondern hier geht es wirklich, er sieht auch das Gute, das ich tue. Ich kann es heimlich machen, ich muss kein Tamtam draus. Mein Gott kriegt es mit und er wird es vergelten. Aber wie ist das überhaupt mit dem Geben? Das stammt nicht von mir, die Idee, Gebet. Und gebet. Gebet und gebet sind zwei Seiten einer Medaille. Übers Beten geht es nächstes Mal. Ich glaube, das nächste Mal ist es dran. Oder ist übernächstes Mal, aber ich glaube nächstes Mal. Aber erstmal gebt. Warum sollen wir geben? Mein Vorgänger in Zeitz, der hat das mal gesagt, im Alten Testament, da galt der Zehnte. 10% von allem, was du hast, sollst du Gott geben. Im Neuen Testament ist das anders. Im Neuen Testament gehört Gott alles. Ja, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach, sagt Jesus zum reichen Jüngling. Aber Gott, hat er dann weiter gesagt, er klagt das nicht alles ein. Du darfst 90% für dich verwenden und die 10%, die bleiben bei Gott. Nee, hat er so ein bisschen, also in mancher Hinsicht, wir waren sehr, sehr unterschiedliche Menschen, aber in mancher Hinsicht hatten wir einen ähnlichen Humor. Worum geht's? Ich gehöre Gott mit Haut und Haaren. Punkt. Er hat Anspruch auf mein Leben, auf mein ganzes Leben, auf meinen Besitz, auf meine Zeit. Und in aller Regel darf ich damit ganz frei umgehen. Wunderbares Anspiel dazu gab's Pfingstmissionsfest. Wer will, kann sich das im Internet nochmal angucken. Der Vormittagsgottesdienst war das für meine Begriffe. Da war ein wunderbares Anspiel. Da ging es um die Perle und die Frau sagt also, sie muss, der Preis für die Perle ist alles. Und dann muss sie also Haus und Firma und Familie und alles muss sie dem Verkäufer überschreiben. Und dann schickt er sie wieder los. Ich möchte, dass sie in meinem Namen ihre Firma verwalten, ihre Familie führen und so weiter, ja. Sie kriegt also im Grunde, sie gibt alles ab, unterschreibt die Eigentumsrechte an den Eigentümer der Perle, um sie zu bekommen. Und dann kriegt sie aber im Grunde alles zurück, um es selbst zu verwalten. Das ist eigentlich das Neue Testament. Gott, es gehört alles Gott. Aber Gott lässt sich nichts schenken. Er hat uns sowieso erstmal alles gegeben. Ja, und auch wenn jemand sagt, ja, dafür habe ich doch gearbeitet. Ja, und wer hat dir die Möglichkeit gegeben zu arbeiten? Wer hat dir Gesundheit gegeben? Wer hat dir den Körper gegeben? Wer hat dir den Krebs gegeben, den du dazu brauchst? Von wem hast du das alles? Und wir gehen auf eine Ewigkeit zu. Und es kommt alles von Gott. Und von daher, wir sind ihm alles schuldig. Dass er das zum Glück nicht einfordert, in jedem Fall, ist eine andere Geschichte. Aber erstmal bin ich Gott alles schuldig. Schuldig. Und dann ist die Frage, was hindert dich, frei zu geben, im Verborgenen wohlgemerkt? Die, die sowieso viel geben, die mögen jetzt mal weghören, ja? Die sind nicht gemeint. Ich weiß, die hören immer am besten zu und fühlen sich wieder angesprochen. Wie vorhin mit der Mitarbeit, Klaus. Wenn man Leute bittet, um irgendwo mitzuarbeiten, dann springen zuerst die an, die sowieso schon viel tun. Und nicht die, die noch Kapazitäten hätten. Aber was hindert dich, was hindert vielleicht auch mich, daran großzügig fürs Reich Gottes zu geben? Vielleicht die Angst, zu wenig zu haben? Dass es irgendwann nicht mehr reicht. Wer weiß, wenn ich erstmal in Rente komme und mit meinem, was ich überhaupt noch an Rente kriege. Und die Ängste sind ja da und sie sind berechtigt. Ja, bitte, ich mache mich da nicht lustig drüber. Ich bin ja langsam in einem Alter, wo man tatsächlich mal anfängt, über Rente nachzudenken. Es sind noch 5 Jahre voraussichtlich, so wenn die Gesundheit mitmacht und so Gott will und wir leben. Aber es sind berechtigte Überlegungen. Oder ist es Geiz oder Habsucht? Das ist übrigens die Quelle allen Übels, nicht die sexuellen Vergehungen, sondern Geiz und Habsucht, wenn wir mal in die Bibel reingucken. Oder ist es Klein- bzw. Unglaube? Wisst ihr, was Kleinglaube ist? Kleinglaube ist der Unglaube der Gläubigen. Kleinglaube ist der Unglaube der Gläubigen. Ja? Also ich glaube an Jesus. Und natürlich, ich glaube, dass... Leute, überlegt doch mal, wer von euch glaubt dran, dass Gott sich um die Ewigkeit kümmert, die ganze Ewigkeit. Ja? Und dann habt ihr Angst, dass er sich um die paar Jahre hier vor der Ewigkeit nicht kümmert? Ist doch irgendwie verrückt, oder? Wir trauen Gott zu, dass er die ganze Ewigkeit für uns gestaltet und gut gestaltet. Und dann haben wir Angst wegen der paar Jahre hier? Ja, nee, das war's. Das waren einfach nochmal ein paar Gedanken zu diesem Thema. Wie sieht das eigentlich aus, mit meiner Bereitschaft zu geben? Und für die, die schon viel tun, mögen das Argumente sein, dass sie es gerne tun, weiterhin. Und ich sage gar nicht, ihr müsst nur einen draufsetzen. Und die, die bis jetzt Angst haben, so die Rechte zu öffnen, ohne dass die Linke was davon mitkriegt, die möchte ich einladen. Prüf dich doch mal selber. Stell dir diese Fragen doch mal. Was hindert mich? Und vielleicht ist das ja auch mal eine Herausforderung. Ich weiß von jemandem, der hat mit Gott einen Deal geschlossen. Er hat gesagt, Gott, wir machen jetzt einen Deal und alles, was am Monatsende übrig bleibt, das spende ich dir. Vielleicht für die eigene Gemeinde, für Mission, für irgendwas. Derjenige hat das nicht allzu lange durchgehalten, das wurde nämlich immer mehr. Gott sagt ja in Malachi sogar zu Israel, also im Alten Bund, prüft mich, kontrolliert, lasst es doch mal drauf ankommen. Prüft mich, ob ich euch nicht den Himmel öffne und euch beschenke. Es wird nicht immer, wie gesagt, so sein wie damals bei mir, wo das 1:1 zurückgekommen ist. Aber wir werden, ja, es geht ja in dieser ganzen Predigtreihe, jetzt mit dem Verborgenen, geht es ja darum, was fördert meine Beziehung zu Jesus? Und wenn ich meine Ressourcen an Zeit und Geld Jesus zur Verfügung stelle, ist das etwas, was meine Beziehung zu ihm stärkt. Und manchmal ist das, wir haben Verstand bekommen, wir dürfen vernünftig sein mit dem, was wir spenden, also dass wir uns nicht selbst ruinieren. Aber ich denke manchmal an den Jungen mit seinen 5 Broten und ein paar Fischen. Das war sein Essen für den Tag. Ja, die Fische sind relativ klein am See Genezareth. Das sind ja keine Ozeanfische. Und die Brote, das waren Fladenbrote. Meine Frau und ich haben uns mal 20 Stück davon gekauft. Dann sind wir in den Bus gestiegen und 2 Stunden, glaube ich, Bus gefahren. Als wir ankamen, war nichts mehr da. Haben wir während der Fahrt also alles reingeschoben. Das waren 10 für jeden. Der Junge hatte 5. Das war nicht viel. Das war was für einen hohlen Zahn für einen Teenager. Aber das gibt er noch weg. Das gibt er weg. Sag hier, Jesus, für dich. Und am Ende werden 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt. Das passiert, wenn wir loslassen. Lass uns zusammen beten. Herr, du weißt, auf welcher Seite wir vom Pferd fallen. Ob wir vor lauter Angst, es aus den falschen Motiven zu tun, lieber gar nichts mehr geben oder wenig. Oder ob wir viel geben und dann in der Gefahr stehen, uns was drauf einzubilden. Und da bitte ich dich, reinige du unsere Motive, aber öffne du auch unsere Hände, dass wir etwas tun, was unsere Beziehung zu dir stärkt, was die Gemeinschaft mit dir stärkt und dass wir dir etwas in die Hände geben, so wie dieser Junge damals, woraus du dann viel gemacht hast. Und ich weiß nicht, wer von den tausenden Menschen überhaupt gewusst hat, selbst auch in deinem Wort steht kein Name dieses Jungen. Es ist im Verborgenen geblieben. Aber ich bin sicher, du hast ihn gesegnet, auch er ist gesegnet worden. Und du willst uns segnen, wenn wir einfach uns dir zur Verfügung stellen. Danke für deine Liebe und deine Hilfe. Und so öffne du uns die Herzen, dass wir reden und handeln, wie du es von uns haben willst. Amen.